SWR aktuell Kontext.
Mit Stefanie Jakob. Reiseziele wie Venedig, Barcelona oder Dubrovnik werden jedes Jahr von Millionen Touristinnen und Touristen überflutet. Für viele von uns ist es ein Traum, diese Orte zu besuchen, aber für die Menschen, die dort leben, wird dieser Traum zunehmend zum Albtraum. Die Mietpreise steigen, Läden, die früher das tägliche Leben versorgten, weichen Souvenirläden und Fastfoodketten. Busse, Straße und Strände sind überfüllt, Ruhezeiten werden ignoriert. Wie kann man diesen Ungleichheiten entgegenwirken? Wer profitiert vom Massentourismus? Wir schauen jetzt genauer hin, hier in SWR aktuell Kontext. In Deutschland gab es im letzten Jahr so viele Übernachtungen wie nie zuvor. Der Anteil der Urlauber ist dabei auf etwa 17% gestiegen. Urlaub ist hier also ein echtes Spannungsfeld. Einerseits wichtiger Wirtschaftsfaktor, andererseits sorgt der Tourismus, in diesem Fall der Overtourism, auch für viele Probleme. Mein Kollege Andreas Böhnisch hat sich mit Sven Lieber darüber unterhalten. Er ist Generalsekretär beim Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft.
Herr Liebert, wie gut ist denn die deutsche Tourismusbranche aufgestellt für so viele Reisende aus dem In- und Ausland?
Der deutsche Tourismusstandort hat gute Argumente, warum man nach Deutschland kommen soll. Das eine ist das ganze Thema Kulturtourismus. Das ist der Reisegrund Nummer eins, warum man gerne Urlaub in Deutschland macht. Aber eben auch unsere vielen, vielen kleinen und mittelständischen Betrieben, die das Rückgrat der Tourismuswirtschaft bilden, die freuen sich natürlich, wenn die Gäste kommen. Und die haben teilweise noch Platz nach oben.
Der Tourismus ist ein Wirtschaftsfaktor, aber alles wird teurer, auch der Urlaub. Dazu kommen Sorgen um den Job bei vielen Menschen hier in Deutschland. Deshalb spart der eine oder andere auch am und im Urlaub. Was bedeutet das für die Tourismusbranche?
Eine der großen, großen zentralen Herausforderungen ist das ganze Thema, wie sich die Preisspirale weiterentwickelt. Die Preise sind natürlich von den Unternehmen gemacht. Wir sind sozusagen als Wirtschaftsakteure diejenigen, die den Preis setzen. Aber wir setzen den Preis natürlich immer auf der Grundlage von dem, was man uns gibt, damit wie wir arbeiten können. Und allein, wenn wir uns die Inputfaktoren angeschaut haben, das ganze Thema Energie, Personalkosten, das ganze Thema Food Ingredients, also all das, was man braucht, um gute Gerichte kochen zu können, all das ist eben durch und nach Corona signifikant teurer geworden. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Lieferketten dementsprechend belastet. Und all das wirkt sich natürlich auch bis zum Restaurantbesuch halt irgendwie aus, dass das Schnitzel teurer geworden ist. Wir würden lieber mit den Preisen wieder ein Stückchen runtergehen. Gleichzeitig muss aber auch die Marge für die Betriebe stimmen, dass man wieder ein bisschen Luft zum Atmen bekommt.
Ich habe schon gesagt, im vergangenen Jahr kamen etwa 17% der Gäste aus dem Ausland. Wie wichtig ist diese Gruppe an Touristen für Hotels, für Gaststätten und auch für den Handel?
Wir setzen total auf einen starken Incoming-Tourismus. Warum ist das so? A, die hat natürlich verschiedene Funktionen. Das eine ist damit Völkerverständigung, Menschen können sich begegnen, man kann den Tourismusstandort Deutschland kennenlernen. Das ist was, was uns total freut. Aber auch das Thema Ausgabeverhalten ist ganz besonders wichtig, weil natürlich ausländische Gäste teilweise schon einen Euro mehr ausgeben, wenn es um Hotellerie und Gastronomie geht, aber eben auch für den Handel. Und das hat bei uns eine relativ große Größe. Also 10-20% der Reiseausgaben für ausländische Gäste sind vor allem auch Shoppingausgaben. Und das freut sozusagen natürlich auch den Innenstadthandel. Und das ist jeder Euro, den die deutsche Wirtschaft gut gebrauchen kann.
Nun ist das aber doch oft so, zum Beispiel in Heidelberg oder auch im Moseltal, das sind zwei Touristik-Hotspots in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bei uns im Sendegebiet, da kommen die ausländischen Gäste. In großen Gruppen werden die mit Bussen herangekarrt, werden durchgeschleust zu den Sehenswürdigkeiten und sind dann wieder weg. Hat der lokale Tourismus, hat die lokale Wirtschaft überhaupt was von solchen Gästen?
Also wir würden unterm Strich sagen, absolut ja. Also die Zahlen zeigen uns, dass die ausländischen Gäste in Deutschland signifikant Geld ausgeben, sei es für die Übernachtung oder auch für Kunst und Handwerk vor Ort. Also das heißt, man nimmt natürlich mal ein Souvenir mit oder auch ein kulinarisches Mitbringsel, allein was unsere Weihnachtsmärkte bieten. Da wird regelmäßig viel konsumiert, weil Lebkuchen gibt es gar nicht in allen Ländern. Oder man nimmt auch mal eine Kuckucksuhr mit. Also da gibt es schon eine gewisse Einkaufsbereitschaft von den Incoming-Touristen. Aber was Sie gerade auch natürlich beschrieben haben, ist das ganze Thema, wie balancieren wir das eigentlich aus? Ab wann ist Tourismus eigentlich viel zu viel? Weil wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir natürlich schon merken, es gibt eine starke Nachfrage. Und das muss in Einklang gebracht werden mit der lokalen Bevölkerung, weil beides bedingt sich gegenseitig.
Sie sagen, der Punkt, an dem Tourismus zu viel wird, der Übertourismus, Overtourism, das kennt man beispielsweise aus Barcelona oder Venedig. Ist das in Deutschland schon ein ernsthaftes Problem?
Wir merken, dass es in einzelnen Destinationen zu diesen Fällen kommt, ist aber noch kein sozusagen flächendeckendes Problem. Und trotzdem lieber früh anfangen, gut verteilen und damit die Akzeptanz in der Bevölkerung sichern.
Sven Liebert, Generalsekretär beim Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft. Es werden also immer mehr und mehr und mehr Menschen in den Urlaubsregionen. Frankreich übrigens ist das beliebteste Urlaubsziel. Auf Platz 2 befindet sich Spanien. In diesem Jahr gehen Schätzungen davon aus, dass 99 Millionen Menschen in Spanien ihren Urlaub verbringen werden, also doppelt so viele, wie das Land Einwohner hat. Viele Spanierinnen und Spanier haben davon die Nase gestrichen voll. Christian Sachsinger erklärt, warum der Tourismus nicht nur Vorteile ins Land gebracht hat.
Hier zieht es vor allem Deutsche her. Wegen des guten Wetters, wegen der türkisblauen Strände und wegen der endlosen Party. Klar, das ist Mallorca, das ist Ballermann. Aber nicht nur. Mallorca lockt auch immer mehr Luxustouristen an. Und neben den Deutschen verbringen auch zunehmend US-Amerikaner ihre Sommertage hier. Es gibt mittlerweile Direktflüge von New York in die Hauptstadt Palma. Andere kommen mit dem Kreuzfahrtschiff. So ein schwimmender Riese spuckt mehrere tausend Passagiere aus, die durchpflügen ein paar Stunden lang Palma und verschwinden dann wieder, ohne viel Geld dagelassen zu haben. Die Inselbewohner haben all das satt. Den Lärm, den Müll und dass es fast keine richtigen Geschäfte mehr gibt, nur noch Bars und Souvenirshops. Demonstrationen gegen Overtourism werden häufiger. Eine der Forderungen: nur noch ein Kreuzfahrtschiff am Tag. Derzeit sind es 3. Und dann ist da noch die Wasserknappheit auf der Insel. Viele Villenbesitzer verbrauchen zigmal so viel wie andere Bewohner. Die Reichen haben große Pools und wollen grüne Rasenflächen. Manche Gemeinden müssen im Sommer nun zeitweise das Wasser abdrehen. Kein Wunder, dass die Menschen zu Zehntausenden auf die Straße gehen. Immer wieder. Nicht nur in Mallorca, auch auf dem Festland. In Valencia, Bilbao, Granada und in Barcelona.
Ich glaube, in Barcelona und in vielen Städten des Mediterraneums hat es die Logik des Monokultivs des Tourismus.
Diese Demonstrantin sieht in Barcelona und vielen anderen Städten das gleiche Problem. Der Tourismus lasse die Preise steigen. So gehe das einfach nicht weiter. Die Mieten, die Restaurants, die täglichen Einkäufe, das Brot, alles werde so teuer, dass die Einheimischen nicht mehr mithalten könnten. Immer mehr Menschen, die hier aufgewachsen sind, müssen deshalb wegziehen, sagt sie. Vor allem der Wohnungsmarkt wird zum Problem. Mieten und Immobilienpreise sind in den letzten Jahren förmlich explodiert. In Barcelona hat der Bürgermeister inzwischen die Reißleine gezogen. Jaume Colboni kündigt an, alle gut 10.000 Lizenzen für Touristenapartments zum 1. November 2028 auslaufen zu lassen. Neue Lizenzen soll es dann keine mehr geben. Die Hoffnung ist, dass diese 10.000 Apartments wieder den Spanierinnen und Spaniern zur Verfügung stehen und so für Entspannung am Wohnungsmarkt sorgen. Die spanische Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez hat versprochen, Ausländer auf dem Immobilienmarkt zu zügeln. Er hat eine Art Strafsteuer für Nicht-EU-Bürger angekündigt. 100% vom Kaufpreis. Ein Haus oder eine Wohnung wird dann doppelt so teuer. Das Gesetz sieht allerdings Schlupflöcher vor, so wie auch viele andere Regelungen gegen Overtourism. Klar ist auch, Spaniens Wirtschaft und Spaniens Arbeitsmarkt hängen extrem stark vom Tourismusgeschäft ab. Und da es ökonomisch gerade mal gut läuft im Land, will das niemand aufs Spiel setzen.
Spanien und der Übertourismus. Unser Korrespondent Christian Sachsinger hat darüber berichtet. Hier ist SWR aktuell Kontext. Wir haben ja gerade gehört, wie der Massentourismus in Spanien manchen Menschen richtig zu schaffen macht. Zu viele Urlauber, volle Strände und steigende Preise. Doch nicht nur im Ausland läuft der Tourismus manchmal aus dem Ruder. Auch hier bei uns in Deutschland, zum Beispiel im Schwarzwald, merken immer mehr Menschen, es wird einfach voller und lauter. Was das für den Schwarzwald bedeutet, hat meine Kollegin Petra Waldvogel mit dem Wanderexperten Klaus Gülker besprochen.
Gleich zu Beginn, wie unterschiedlich beliebt sind denn die beiden Schwarzwälder, sage ich mal, Nord und Süd, bei den Urlaubern?
Also wenn man sich die Zahlen der Statistiker anschaut, dann ist der Südschwarzwald schon ein ganzes Stück beliebter als der Nordschwarzwald. in nackte Zahlen gegossen, heißt, dass ungefähr 50% mehr Gäste im Südschwarzwald als im Nordschwarzwald, 6,5 Millionen waren es im vorletzten Jahr im Norden und 10,3 im Süden. Das ist, glaube ich, eine deutliche Zahl.
Und woran liegt das? Warum ist der Süden so viel beliebter?
Ja, der Süden hat halt so ein paar Hotspots, die viele Leute kennen. Also das ist der Titisee, das ist der Feldberg als der höchste Berg im Schwarzwald und hoch ist ja immer gut. Das alles sind so Dinge, die die Leute beschäftigen und es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Landschaften ja doch unterschiedlich sind. Also der Norden ist Wald, viel, viel, viel Wald. Der Süden ist offener. Vielleicht hat man dann auch schon mal die Hoffnung, die Alpen zu erspähen aus der Höhe im Südschwarzwald. Das sind so Faktoren, die, glaube ich, die Leute dazu bringen, gerne im Süden wandern zu gehen.
Und vielleicht muss man ja auch gar nicht wandern, sondern kann einfach in einem schönen Hotel sitzen. Wenn man aber denn wandern will im Schwarzwald, dann klingt es erstmal harmlos, täuscht aber vielleicht ein bisschen, weil Sie haben schon gesagt, da gibt es eben auch ziemlich hohe Hügel oder gar Berge. Welche spezifischen Herausforderungen gibt es dann auch hier wieder in Nord und Süd geteilt?
Also man darf den Norden nicht unterschätzen. Auch der Norden hat durchaus alpine Stellen. Und wenn man zum Beispiel mal sich das Murgtal anschaut, was hochführt Richtung Freudenstadt und Baiersbronn, da gibt es tatsächlich sehr, sehr anstrengende Wanderpassagen. Ich war jetzt im Mai unterwegs auf dem Westweg. Der führt ja einmal durch den ganzen Schwarzwald von Süd nach Nord. Und da staunt man, wenn man aus dem Süden kommt, der ja auch durchaus alpine Stellen hat. Wenn man aus dem Süden kommt und denkt sich, ja, jetzt im Norden wird es gemütlicher. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Also im Norden kann es ganz schön knackig sein. Im Süden sind natürlich die Berge höher. Und dadurch ist einfach die Zahl der, sagen wir mal, halbalpinen Passagen schon etwas höher.
Wie sieht es denn mit den, Sie haben den Westweg gerade schon erwähnt, überhaupt mit den Wegen und deren Beschaffenheit oder auch der Infrastruktur, Wanderhütten oder Ähnliches drumherum aus?
Also der Schwarzwald hat 24.000 Kilometer beschilderte Wanderwege. 24.000 Kilometer, wenn man das mal vergleicht, 12.000 Kilometer deutsche Autobahnen, 24.000 Kilometer beschilderte Wanderwege im Schwarzwald, das ist ja schon was. Da kümmert sich der Schwarzwaldverein sehr engagiert drum und diese Beschilderung, die es seit 25 Jahren gibt, die ist aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut. Und das kann man jetzt gar nicht differenzieren, sagen, im Norden sei es schlechter, im Süden sei es besser oder umgekehrt. Das ist einfach perfekt gemacht. Allerdings, als damals diese Sache eingeführt wurde, da hat man dann diese ganzen Rundwege so rausgenommen. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt, ach, so Rundwege bräuchte man schon, weil die Leute ja gerne wissen möchten, wo ist es denn überhaupt schön? Ich kann mich zwar orientieren, aber wo ist es schön? Und durch die Premiumwege und Qualitätswege ist das wieder in die Wege geleitet worden, um im Bild zu bleiben, dass man mittlerweile also wirklich sehr, sehr schöne Dinge erleben kann unterwegs.
Es lohnt sich tatsächlich, den Schwarzwald nicht auf der Autobahn, sondern zu Fuß mal zu erobern. Welchen Nutzen hat der Tourismus denn für die Regionen im Schwarzwald und möglicherweise auch Nicht-Nutzen?
Das ist wahr. Natürlich gibt es auch das Stichwort Overtourism in manchen Gegenden des Schwarzwalds. Also wenn man mal an einem Sonntagnachmittag sich am Mummelsee im Norden oder am Titisee im Süden herumtreibt, da ist schon eine Menge los. Andererseits, das bringt Geld in die Region. Und viele Orte leben wirklich sehr, sehr intensiv vom Tourismus. Ich bin im Schwarzwaldverein in Hinterzarten engagiert und Hinterzarten ohne Tourismus, ja, das wäre nichts. Ja. Und ich glaube, ähnliche Gegenden gibt es auch in vielen anderen Ecken des Schwarzwalds. Man darf aber nicht unterschätzen, dass der Schwarzwald übrigens auch eine Industriegegend ist. In vielen Orten findet man erstaunt plötzlich eine kleine Fabrik. Feinmechanische Fabriken gibt es einige im Schwarzwald. Und ja, da gucken manche überrascht, wenn sie um die Ecke kommen. Und da steht ein großes Werk für, sagen wir mal, Bürstenmaschinen oder sowas.
Vielleicht haben Sie ja auch, ich glaube, das fragen immer alle, den einen oder anderen Geheimtipp, der nicht in jedem Reiseführer steht. Und wenn Sie ihn jetzt hier verkünden, dann wird er auch nicht mehr ganz so geheim sein, aber dennoch.
Ich meine mal so als kleinen Hinweis für Regionen, die nicht so besucht sind und die ich persönlich jetzt wirklich wunderschön finde, da fällt bei mir das Stichwort Hotzenwald. Hotzenwald ist die Gegend zwischen Bad Säckingen am Hochrhein schon, also da, wo der Schwarzwald endet, und von da nach Norden, also bis so St. Blasien, Todtmoos, in diesem Bereich. Das ist so die Aussichtsterrasse des Schwarzwalds nach Süden. Das ist ein freieres Gelände, da hat man zwar viel Wald, aber auch immer wieder diese schönen Wiesen, und die alle so ein bisschen abgeflacht sind, Richtung Schweiz schon. Man schaut in Schweizer Jura, man schaut bei gutem Wetter bis in die Alpen. Also für mich ist das eine Gegend für Seeleute, also Seen mit EH, die da, ohne dass es ein wahnsinniger Tourismus wäre, ganz schön unterwegs sein können.
Sagt der Wanderexperte Klaus Gülker. Und das war SWR Aktuell Kontext. Mein Name ist Stefan Jakob. Danke fürs Zuhören.